Sabin, berufen durch den Willen Gottes an die Heiligen in Brieg, die in Jesus Christus glauben. An die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Kolossea, an die alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Viele, viele Briefe beginnen immer wieder so, dass die Gläubigen als Heilige angesprochen werden. Eine Anrede, die für uns ziemlich komisch tönt. Vor allem bei unserer Prägung, wie wir auch gerade vom Katholischen geprägt sind, haben wir so ein Bild von Heiligen, vielleicht so Männer und Frauen Gottes, vielleicht noch so einen Heiligenschein und vor allem Männer und Gottes, Frauen Gottes, die wir nicht so live miterlebt haben oder miterleben können. Ich habe mal im Wörterbuch nachgeschaut, was die Definition ist von Heiligen. Da steht erstens jemand, der sein Leben für den Glauben hingegeben hat oder die christlichen Tugenden heroisch gelebt hat und deshalb von den Gläubigen verehrt und um Fürbitte bei Gott angerufen werden darf. Zweitens sehr fromme, tugendhafter Mensch. Also das Erste kann ja, also das sind Märtyrer, die schon tot sind. An die kann ja Paulus gar nicht mehr Briefe schreiben. Die sind ja schon lange tot. Also dieser Begriff kann also nicht für Heilige, wie die Bibel sie meint, gebraucht werden. Und wenn wir gerade die Gemeinde in Korinth sehen, da, wenn man den Brief weiterliest, sehen wir, dass doch recht große Missstände waren, dass die sicherlich nicht unbedingt vorbildlich ihren Glauben immer ausgelebt haben und trotzdem bezeichnet Paulus sie als Heilige. Könnte es sein, dass wir unsere Vorstellung von Heiligen etwas revidieren müssen? Wenn wir heilig sein nur auf das reduzieren, keine Sünden zu machen, dann ist das wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Das Wort heilig kommt im Alten Testament vor allem immer in Beziehung mit Gott in Gebrauch. Also da wird das Wort, hebräische Wort Kadosh gebraucht. Und ich lese einmal Jesaja 6, 2 und 3. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Damit wird das Wesen Gottes beschrieben. Heilig. Und ich glaube, dass Jesaja kein anderes Wort gefunden hat, für dieses einmalige, einzigartige Wesen Gottes besser zu beschreiben. Seine Liebe ist einzigartig, seine Reinheit, seine Größe. Nichts ist vergleichbar diesem Gott. Und jetzt kommt Gott, und da lesen wir in 1. Petrus 1, 16, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das hat er nicht gesagt, um uns zu befordern. Das hat er nicht gesagt, um uns eine Latte, einen Maßstab zu setzen, den wir ja überhaupt nie erfüllen könnten. Von uns her könnten wir es ja nie erfüllen. Sondern er hat damit etwas gezeigt, nämlich seinen göttlichen Plan. Er hat damit gezeigt, das ist mein Plan mit den Menschen. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Das ist mein göttlicher Plan mit jedem von euch. Ich möchte auch die Definition von heilig vom Wörterbuch, wo ich im Google gefunden habe, einmal lesen. Da steht göttlich, verehrungswürdig, sehr fromm, geweiht, erhoben, unantastbar, ehrfurchteinflößend, ernst, entsetzlich groß, wahrhaftig, und ehrlich. Und viele von dem kann man sicher sagen, das sind Wesenszüge von Gott. Aber das Wichtigste fehlt mir dort, nämlich die vollkommene Liebe. Es ist noch erstaunlich, hier wird einfach die vollkommene Liebe wird ausgeschlossen, wenn man heilig in Bezug auf Gott bringt. Aber wenn wir von Menschen sprechen, das sind heilige Menschen, ist doch bei uns die Vorstellung, das sind Leute, die Liebe ganz besonders ausleben. Für mich habe ich mir gedacht, es ist schon komisch, wie der Mensch Begriffe irgendwie füllt mit etwas und sich eine eigene Meinung macht. Wenn wir zum Beispiel hier die Definition nehmen und sagen, du sollst heilig sein, dann würde das bedeuten, du sollst göttlich sein, du sollst verehrungswürdig sein, sehr fromm und gottgeweiht, du sollst erhoben und unantastbar, ehrfurchteinflößend sein, du sollst entsetzlich, groß, wahrhaftig und ehrlich sein. Und ich weiß nicht, was da bei euch abgeht, aber bei mir denke ich mir, ja, das ist also ganz sicher nicht das, was ich mir darunter vorstelle. Wenn ich denke, ja, du sollst wahrhaftig und ehrlich sein, dann sage ich, ja, sicher. Aber wenn mir jemand sagt, du sollst glücklich sein, du sollst entsetzlich groß sein, irgendwie, das passt nicht in unseren Begriff von heilig hinein. Und ich möchte hier keine Theologie machen daraus, sondern einfach mal uns ein bisschen aufrütteln, uns einmal ein bisschen wachrütteln, Begriffe nicht einfach immer so zu nehmen und unsere Vorstellung, was das heißt, hinein zu interpretieren. In 2. Mose 28 und 2 lesen wir, du sollst heilige Kleider für den Bruder Aaron machen, zur Herrlichkeit und zum Schmuck. Wie können Kleider heilig sein? Die können ja nicht sündigen, sie können auch kein schlechtes Herz haben. Sie sind ja nur eine Sache und haben keinen Geist, die haben keine Seele. Und Gott sagte, du sollst dir heilige Kleider machen und damit meint er sich auch nicht, du sollst dir irgendwie weiße Kleider machen. Aber alles, was Gott für den Tempel bestimmt hat, das hat er geheiligt, das wurde geheiligt, gereinigt und war dann ausschließlich für den Dienst im Tempel bestimmt und konnte nicht mehr für etwas anderes genutzt werden. Heilig sein bedeutet, dass wir getrennt sind von der Sünde. Aber das ist einfach ein Aspekt. Und auf diesen Aspekt möchte ich jetzt eigentlich auch eingehen. Wir haben uns in letzter Zeit immer wieder einfach auch gerade mit unserer Identität beschäftigt. Nur ein Mensch, der eine gesunde Identität hat, kann gesund werden und gesund bleiben. Wenn wir in den Plan Gottes hineinkommen wollen, für unser Leben, dann müssen wir von uns so denken, wie Gott denkt. Wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, ein anderes Bild von uns zu haben, wenn wir den Plan Gottes mit uns, den er für uns hat, erreichen wollen. Paulus hätte ja in den Briefen an die Gemeinden auch andere Bezeichnungen nehmen können. Er hätte schreiben können an die Gerechten, an die Gläubigen, an die Auserwählten, an die Berufenen. Und all das wäre ja richtig gewesen und trotzdem hat er immer wieder den Begriff gebraucht an die Heiligen. Ja, er hat diesen Begriff so gebraucht, wie wir vielleicht heute die Gläubigen würden nennen. Also wenn wir heute zum Beispiel sagen, der ist gläubig, hätte Paulus wahrscheinlich gesagt, der ist heilig. Und ich weiß nicht, aber für uns ist das so ein Begriff, den wir fast aus unserem Wortschatz herausgenommen haben. Wenn wir voneinander erzählen, würden wir sagen, ja, der ist auch heilig. Ja, und ich glaube, dass Paulus gerade dieses Wort immer wieder gebraucht hat, weil er uns dieser Wahrheit und wahrscheinlich auch eben den Gläubigen zu der Zeit besonders einpflanzen wollte. Weil es vielleicht gerade das war, was uns so schwer fällt zu fassen. Er hat sie auch nicht begnadigte Sünder genannt. Begnadigte Sünder haben immer noch die Identität eines Sünders und sind unter der Herrschaft von der Sünde. Das Bewusstsein, wo du von dir hast, deine Identität, das, wo du glaubst, wer du bist, das bestimmt dein Handeln. Wenn du glaubst, dass du ein Maler bist, dann malst du. Wenn du glaubst, du bist ein Evangelist, dann evangelisierst du. Wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, dann sündigst du. Auch wenn du glaubst, dass du ein begnadigter Sünder bist. Und wenn du glaubst, dass du gerecht bist, dann kommen gerechte Werke aus dir hervor. Und wenn du glaubst, dass du heilig bist, dann heiligst du dich. Verstehen wir das? Wir können es uns eigentlich gar nicht mehr leisten, uns als Sünder zu sehen. Da müssen wir unsere Gedanken umändern. Unsere Identität ist eine andere Identität. Es ist nicht irgendwie eine neu angestrichene, aufpolierte Identität, wo noch das alte Holz hindurch scheint. Man hat ein bisschen Gnade darüber gepinselt, aber das alte Holz ist immer noch da. Nein, wir sind eine neue Identität. Wir sind Heilige. Jesus hat uns teuer gekauft am Kreuz. Und wir haben dort Vergebung der Sünden erhalten. Aber dort ist auch ein Wandel passiert. Mehr als nur Vergebung der Sünden ist in diesem Kreuz. Es ist mehr als nur ein stellvertretender Tod. Er hat unseren alten Menschen mit ans Kreuz genommen. Und da möchte ich Galater 2, ups, das habe ich, Galater 2, 19 lesen. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und wenn, auch wenn wir das menschlich so nicht so verstehen, meine, der Tod ist vor 2000 Jahren geschehen und ich war noch nicht einmal auf der Welt. Und trotzdem sagt die Bibel, ich bin mit Christus gekreuzigt. Er hat mich mit hineingenommen in seinen Tod. Ich bin dem Gesetz gegenüber gekreuzigt. Und das Gesetz ist nicht mehr unser Maßstab. Die Sünde ist hineingekommen in die Welt durch das Gesetz. Aber das Gesetz ist mitgestorben für uns. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, wir stehen unter der Gnade. Und darum hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Sie kann nicht mehr herrschen. Und wenn wir über Heiligung sprechen, dann müssen wir auch über Gnade reden, weil sonst fallen wir wieder zurück in das Gesetz. Paulus schreibt den Galatern, die einfach eigentlich sehr gut angefangen haben. Die haben Jesus erkannt, die haben erkannt das Erlösungswerk, haben ihr Leben Jesus gegeben, aber sie sind nicht in dem geblieben. Sie sind wieder zurückgefallen in das Gesetz. Und er sagt ihnen, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Und eins ist sicher, Jesus war es nicht mehr, der sie verzaubert hat. Wenn Jesus sie noch verzaubert hätte, wären sie nicht zurückgefallen in das Alte. Sie versuchten mit dem Fleisch, durch das Fleisch das zu vollenden, was sie vorher angefangen hatten. aber hüten wir uns davor, einfach aus eigener Kraft das Gesetz erfüllen zu wollen. Das ist nicht das, was Gott für uns geplant hat. In Römer 6, 4 lesen wir, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und wir sind daher auch mit ihm begraben worden. Unser alter Mensch ist mit begraben worden. Wir müssen ihn nicht jeden Tag wieder ertränken oder ihn mit dem Hammer totschlagen. Leichen werden auch nicht in der Stube aufgestellt und irgendwie dekorativ gemacht. Das Fleisch, der einzige Ort, wohin das Fleisch gehört, ist dann das Kreuz. Wir müssen das Fleisch nicht irgendwie betätscheln, wir müssen es nicht trösten, wir müssen es nicht verbessern, wir müssen es nicht beschneiden, wir müssen es nicht töten. Es ist gestorben am Kreuz. Und in Römer 6 lesen wir, so auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Jesus Christus leben. Wenn du dich selbst nicht in Christus Jesus siehst, dann schaust du immer auf dein Fleisch und versuchst, dieses Fleisch zu beschneiden und versuchst in eigener Kraft etwas zu vollenden, was eigentlich Jesus schon getan hat. Und darum steht hier, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das ist Vergangenheit. Das ist schon geschehen. Und das wird nicht irgendwann in der Zukunft sein. Aber wir müssen uns dafür halten, dass das schon passiert ist. Wir müssen dies im Glauben nehmen. Darum sagte Paulus den Römern auch, haltet euch dafür. Es war nicht selbstverständlich, es kam nicht von alleine, sondern er sagt ihnen, glaubt dies, haltet daran fest, dein alter Mensch ist bereits gestorben, er ist gekreuzigt. Und wenn sich dein Fleisch meldet, dann kannst du ihm ruhig sagen, du bist tot. Mit dir habe ich eigentlich nichts mehr am Hut. Du hast dich hier nicht mehr zu melden. Christus lebt jetzt neu in mir. Und in Römer 6, 4 lesen wir, und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt in einem neuen Leben wandeln. Wir sind mit Jesus zu einem neuen Leben auferstanden. Und das geschieht nicht irgendwann in der Zukunft. Wir haben ein neues Leben erhalten. Bei unserer Wiedergeburt. Das ist eben diese Verwandlung, von der ich auch schon letztes Mal gesprochen habe. Das ist mehr als ein stellvertretender Tod. Sondern wir sind aus dem Geist geboren. Wir sind neu gemacht, wir sind jetzt Heilige. Und wir haben nicht nur den Status von Heiligen, sondern wir sind heilig und tatsächlich haben wir ein neues Wesen bekommen. Und wie kommt dieses neue Wesen bei uns zum Vorschein? Wie werden wir verwandelt? Und da möchte ich 1. Korinther 1,30 lesen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Gott hat uns genommen und hat uns hineinversetzt in Jesus Christus. Und wir haben jetzt eine neue Position. Außerhalb von Christus sind wir nicht viel. Aber da können wir uns noch so anstrengen, fromm zu leben. Da können wir noch vorbildlich und gut und fromm leben. Aber wir können nie erlöst sein. Wir können nie heilig und gerecht sein. Aber wir haben jetzt die Position in Christus. Was sieht Gott, wenn er dich anschaut? Es ist Christus. Wenn er dich anschaut, bist du umhüllt von diesem neuen Wesen, Christus. Es ist nicht hier dich und hier Christus, zwei Personen, sondern es hat uns eins gemacht. Und wenn er dich anschaut, dann sieht er Christus. Und darum können wir zuversichtlich sein. Darum können wir wissen, wir sind heilig, weil in dem wir sind, der ist heilig. In dem wir verborgen sind, der ist heilig und gerecht. Ich weiß, für unseren menschlichen Verstand ist das alles ein bisschen, ja, wie können wir so etwas glauben? Und trotzdem, es ist nicht meine Idee, es ist nicht das, was ich denke. Immer wieder lesen wir in der Bibel, wir sind in Christus. Wir sind mit ihm vereint, wir sind eins gemacht in ihm. Und das ist nicht irgendwie so sinnbildlich. Das ist etwas, das Tatsache ist und das Gott will, dass wir das immer mehr erfahren. Und ich muss mich entscheiden, will ich meinem Verstand glauben, will ich meinen Erfahrungen glauben oder will ich meinen Glauben setzen auf das, was das Wort Gottes sagt. Will ich darauf bauen? Ein Leben in Christus Jesus ist ein Leben aus Glauben und durch den Glauben. Gleich wie wir uns einmal für Jesus in Christus entschieden haben und sein Erlösungswerk angenommen haben für unsere Sünden, haben wir das im Glauben gemacht. So ist es auch einfach der Glaube, der uns in diese Position hineinbringt, in Christus zu sein. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, in Christus zu sein. Es verändert eigentlich nichts. Es ist dieser Glaubensschritt, das Vertrauen darauf, doch ich glaube dir, Gott, was du sagst, und ich glaube, dass ich in dir verborgen bin. Außerhalb von Christus sind wir nicht viel. Darum ist es so viel wichtiger zu wissen, wer ist Christus? Wer ist Christus? Weil wir in ihm sind, sind wir von seinem Wesen umgeben. Und wenn wir sein Wesen erkennen und verstehen, dann erkennen und verstehen wir, wozu wir eigentlich berufen sind. Das ist das Prinzip, in dem du die Identität Gottes für dich bejahst und annimmst. Indem du die glaubst, wirst du Stück für Stück darin verwandelt. Wir werden verwandelt, wenn wir den richtigen Fokus haben. Und ich möchte dort 2. Korinther 3,18 lesen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir den Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist nicht das Werk von dir und von mir, sie ist das Werk seines Geistes. Du wirst verwandelt in das, was du anschaust, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir immer ihm ähnlicher. Wir werden in sein Ebenbild verwandelt. Wenn du auf dein Fleisch schaust, wenn du auf deine Stärken schaust, wenn du auf deine Möglichkeiten schaust, dann wirst du nie über das hinauskommen, was du aus deiner eigenen Kraft und Anstrengung kannst. Du wirst nie über dich hinauswachsen. Wenn du aber auf Christus schaust, dann kann seine Kraft in dir wirksam werden. Wenn wir einen Sündenfokus haben, ist das nicht das gleiche, wie wenn wir einen Gerechtigkeitsfokus haben. Das, wo du fokussierst, darauf steuerst du zu. Das wurde uns schon beim Autofahren gesagt, du musst schauen, wo du hinfahren willst. Du musst nicht auf das Hindernis schauen, sondern fährst du dort rein. Und bei mir war es so, dass ich ja fast mir das Leben das gekostet hätte. Als ich das Lehrperme hatte und zum ersten Mal durch die Eisten fuhr und noch nicht viele Stunden gefahren bin, kam ein Camion auf meiner Straßenseite mir entgegen. Und ich habe nur das Camion gesehen und nicht mehr den Weg daneben. Und im letzten Sekunde habe ich nach rechts rausgewichen, bin aber 100 Meter runter. Also jeder, der oben gestanden ist, hat gedacht, die sind tot in dem Auto. Ich hatte da schon Gottes Schutz über mir, obwohl ich keine Beziehung mit Gott hatte, hat er seine Hand über mir gehalten. Aber ich habe den falschen Fokus gehabt. Ich habe nur den Camion gesehen und wenn wir diesen Fokus haben von Sünde, wenn wir nur auf unser Fleisch schauen, wenn wir den Fokus darauf haben, dann werden wir nicht überwinden. Ich habe mich noch nie verändert, wenn ich Angst vor Sünde hatte oder wenn ich in Selbstverdammnis mich verstrickt habe. Dann hat das irgendwie keine Veränderung im Positiven in meinem Leben ausgewirkt. Aber in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, ich sehe auf Jesus. In dem Moment, wo ich mich entschieden habe, nein, ich sehe nicht auf meine Fehler. Ich sehe nicht auf das, was ich gerade wieder mal irgendwo vielleicht nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich von mir selber erwartet hätte. Nein, ich schaue auf Jesus und ich stehe auf. Ich schaue auf seine Gerechtigkeit und ich bin gerecht und heilig in ihm. Dann geschieht eine Verwandlung in mir. Dann geschieht etwas anderes in mir. Dann kommt der Heilige Geist und verändert mich. Darum ist es wichtig, auf was haben wir den Fokus? Auf unsere Sünden und unser Versagen. Dann ist nämlich auch die Gefahr, dass wir den Fokus auch immer auf die Sünden des anderen haben. Nicht nur bei uns selber. Wenn wir so sündenfokussiert sind, dann sehen wir, was wir falsch machen und dann sehen wir, was jeder andere falsch macht. Und wir sind nicht in dem, was Gott eigentlich geplant hat. Wenn du dich selbst nicht in Christus siehst, dann bist du auch nicht fähig, deinen Bruder und deine Schwester in Jesus Christus zu sehen. Dann sehen wir uns nach dem Fleisch. Und die Bibel sagt, wir sollen uns nicht nach dem Fleisch kennen, sondern nach dem Geist. Jesus hat nicht so einen teuren Preis bezahlt, damit wir einander noch immer im Fleisch sehen und nicht in Christus. Und da bitte ich immer wieder Gott, wenn ich merke, ich verstricke mich, bitte ich Gott, hilf mir, meinen Bruder, meine Schwestern, hilf mir die anderen in dir, Jesus Christus, zu sehen. Schenk mir eine neue Brille. Und wir werden verwandelt durch Hingabe. Ich weiß nicht, es geht uns manchmal immer wieder so, dass wir Bibelverse lesen und einfach so überlesen. Und vor einigen Monaten habe ich einen Bibelvers gelesen, der mir hängen geblieben ist. Und ich habe gelesen, und das spricht Jesus, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Was sagt Jesus hier? Er heiligt sich selbst. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also, Jesus hat nie in seinem Leben irgendeine Sünde begangen. Also, man kann sagen, für ihn war Sünde eigentlich ein Fremdwort. Also, wenn er hier sagt, ich heilige mich selbst, für sie kann es unmöglich heißen, ich mache mich ein bisschen vollkommener oder ich sündige jetzt ein bisschen weniger. Das kann er hier niemals gemeint haben. Und da möchte ich einfach mal diesen Text gerade im Zusammenhang lesen. Johannes 17, 14 bis 19. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. In diesen 5 Versen steht 8-mal Welt. Und Jesus betont 2-mal, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Seine Aussage, ich heilige mich für sie, könnte man vielleicht auch so sagen, ich weihe mich für sie, ich gebe mich für sie hin, damit sie selbst diese Wahrheit für sich in Anspruch nehmen können, damit sie sich selbst dieser Wahrheit hingeben können, der Wahrheit, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht gleichförmig dieser Welt. Gott hat uns ausgesondert und hat uns einen Platz gegeben und eine Aufgabe gegeben, dass wir Repräsentanten sind von ihm und seinem Reich. Wir sind nicht von der Welt, so wie Jesus auch nicht von der Welt war. Als die Israeliten aus Ägypten erlöst wurden, hat Gott sie abgesondert und hat ihnen gesagt, in 5. Mose 7, 6, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Sie wurden Auserwählte Gottes betrachtet. Er hat sie für sich beiseite gestellt. Und er hat sie nicht erwählt, weil sie besonders groß waren, besonders schlau oder besonders gut, sondern es war einfach seine Wahl. Und hat sie zu einem einzigartigen, heiligen, ausgesonderten Volk gemacht, die sich von allen anderen Völkern unterscheidet haben und heute sich noch unterscheiden. Aber es war so, dass den Israeliten eigentlich dies gar nicht immer gefallen hat. Sie wollten lieber so sein wie allen anderen auch. Sie wollten zum Beispiel auch einen König wie alle anderen Völker. Sie wollten nicht anders sein. Und gerade zum Beispiel dieser Wunsch hat viel Unglück über das Volk Israel gebracht. Gott hat ihnen dann einen König gegeben, obwohl er der einzige König sein wollte für sie. Und so haben sie viele gottlose Könige gehabt, die sie ins Unglück gestürzt haben. Und ich glaube, dass es uns heute manchmal ähnlich geht. Seien wir ehrlich, wir möchten nicht immer so anders sein wie die anderen. Oft möchten wir doch einfach gleich sein, nicht so auffallen, irgendwie angepasst sein. Aber mit der Entscheidung für Jesus Christus haben wir uns auch damit entschieden, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind nicht mehr gleichförmig dieser Welt. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt irgendwie so komisch abgedreht sein sollten, sondern unser Gott sollte unser einziger König sein. Auch wenn das die Menschen um uns herum nicht verstehen. Alle Gefäße im Tempel wurden angefertigt, waren heilig und sie waren ausschließlich für den Dienst im Tempel bestimmt. Also man hat nicht ein Gefäß genommen, am Morgen daraus das Müsli gegessen. Und dann am Nachmittag hat man dieses Gefäß in den Tempel genommen und für den Dienst für Gott gebraucht. Diese Gefäße waren nur im Tempel im Einsatz. Und du bist auch kein Müsli-Gefäß. Du bist keine Müsli-Schüssel, die man heute so für die Welt gebraucht und dann im Dienst für Gott ist. Du bist ein Gefäß, das Gott auserwählt hat. Du bist ein Gefäß, das Gott abgesondert hat und darum gibt er dir den Namen, du bist heilig, du bist abgesondert, du bist für ihn einzigartig gemacht und er will, dass du für seinen Dienst bestimmt bist, für ihn zu leben. Das bedeutet heilig sein. Heilig in Christus Jesus, abgesondert für ihn, dem einzigen wahren König zu leben. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, nehmen wir dies zusammen ein und bezeugen damit, ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt worden, ich bin mit ihm begraben worden und ich bin mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Ich lebe doch nicht mehr ich lebe, sondern Christus, Jesus lebt in mir. Dort finden wir Vergebung, aber dort finden wir auch Verwandlung. Und wir können wissen, wir kommen als Heilige zu diesem Abendmahl. Und wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind frei gemacht worden und das möchten wir in diesem Abendmahl einfach auch feiern. Wir sind frei von Gesetz und Sünde. Wir sind frei gemacht, in einem neuen Leben zu wandeln. Und wir bezeugen damit einfach auch, ja Jesus, ich gehöre dir. Ja Jesus, ich bin bereit, ein Gefäß zu sein, für dich abgesondert, ausgesondert, heilig für deinen Dienst, heilig für dich zu leben. Und das ist das, was wir jetzt auch zusammen machen möchten. Wir möchten das Abendmahl nehmen und Peter wird uns einfach auch in dieses Abendmahl leiten.